Herzlich willkommen. Wir haben heute die letzte Sitzung zum Thema Algorithmik, bevor wir uns ab nächster Woche mit Komplexität von Problemen befassen. Da gehen schon die ersten Köpfe runter. Viel interessanteres Gebiet als Algorithmik. Ich erinnere noch mal an das Buch, nach dem wir da vorgehen, damit Sie sich das schon mal beschaffen können. Sanjeev Arora und Boaz Barak, Computational Complexity, a Modern Approach oder irgendein Untertitel. Wie eingangs angekündigt, legal im Internet verfügbar. Gut. Ja, das Letzte, was wir jetzt aus dem Bereich Algorithmik machen, ist wiederum aus dem Bereich Sortieren. Und zwar sortieren in linearer Zeit. Ja, es sollte vielleicht so ein bisschen Gemurmel geben, denn wir haben ja gezeigt, dass das nicht geht. Ne? Wir haben gezeigt, dass Sortieralgorithmen mindestens O von N mal log N brauchen und nicht O von N. Gut, aber ich hatte auch gleich damals schon angemerkt, das gilt dann, wenn wir unterstellen, dass wir nichts weiter über die Schlüssel wissen. Wenn wir dagegen zusätzliche Annahmen über die Schlüssel machen können, dann geht das schon. Nicht? Also halten wir nochmal hier fest, dass das nicht untergeht. So, nicht? Also nochmal, das geht nur dann, wenn wir Dinge, spezielle Dinge über die Schlüssel wissen, die vielleicht nicht immer gelten. So, ein ganz einfacher Fall ist der folgende. Also ein einfacher Fall ist, dass es wenig Schlüssel gibt. Sagen wir groß K Stück und wir wissen, welche das sind. Sagen wir zum Beispiel die Zahlen eben 0 bis K minus 1. In dem Falle können wir uns einen wirklich geradezu trivialen Sortieralgorithmus ausdenken. Und zwar, indem wir das Verfahren der sogenannten Buckets verwenden. Ja, was müssen wir machen? Ja, also wenn wir wissen, es gibt nur K Schlüssel, ja, dann stellen wir eben K einmal bereit und jedes Mal, wenn ein Element ankommt, schmeißen wir es in den passenden Eimer. Und hinterher stellen wir die Eimer nebeneinander und dann ist das schon sortiert, nicht? Denn es gibt ja eben nur diese K Schlüssel, wie es innerhalb der Schlüssel sortiert ist. Also bei gleichem Schlüssel ist ja ausdrücklich egal. Nicht? Das heißt, wir haben hier so ein Bild. Nicht? Wir haben hier unsere K-Buckets, die schreiben wir gleich in Array-Notation. Nicht? B von 0, B von 1 bis B von K minus 1. Und dann haben wir hier irgendwie so ein Förderband, nicht? Was hier also unsere Elemente anliefert. Und die sortieren wir also, wie sie reinkommen, in die passenden Buckets. Ja, ja, amüsantes Bild, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Ja, schreiben wir das mal als Code auf, ne? So, aus irgendeinem Grunde heißt dieser Algorithmus K-Sort, warum auch immer. Naja, gut, zu Ehren dieser Zahl K, die da vorkommt, aber der Name dieser Zahl K ist natürlich Schall und Rauch, nicht? Gut. So. Was im Buch so ein bisschen unterschlagen wird, also man sollte diesem Algorithmus ehrlicherweise die Zahl Schlüssel als Argument mitgeben. Nicht? Das heißt, hier gehört hin ein Argument K, das ist eine natürliche Zahl, das ist also die Anzahl Schlüssel, die wir hier verarbeiten. Und nicht? Wie immer ist also die Eingabe eine Sequenz von Elementen. Und auch die Ausgabe eine Sequenz von Elementen. So, weil das hier die Anzahl Schlüssel sein soll, dürfen wir die Funktion natürlich korrekterweise nur dann aufrufen, wenn das tatsächlich die in S vorkommenden Schlüssel sind. Das heißt, wir fangen an mit einem Assume. Wieder in salopper Schreibweise, wo wir so tun, als wäre die Sequenz einer Menge, dann ist das hier Notation für das Bild einer Menge unter einer Abbildung. Ja, das hier ist also die Menge aller Schlüssel, die in S vorkommen. Und diese Menge soll enthalten sein in der Menge der ganzen Zahlen von 0 bis k minus 1. Gut, wir brauchen ja diese Buckets, die müssen wir uns also deklarieren. Nicht? Das ist ein Array B. Das besteht aus diesen K-Buckets, die sind am Anfang alle leer. Und der Typ von dem Ding ist, nun gut, es ist wie gesagt ein Array mit K-Einträgen und der Typ der Einträge ist Seq of Elem, Sequence of Elem. So, dadurch, dass das hier eine Sequenz von Einträgen ist in jedem Bucket, ist das nicht wirklich ein Eimer, ja? Oder naja, es ist vielleicht ein Eimer in dem Sinne, dass wir da die Elemente alle, wie sie reinkommen, oben aufeinander aufwärts stapeln. Ja, also es ist, also in diesen Eimern da lagern wir also vorstellungsmäßig nicht Bälle, die irgendwie durcheinander fallen, sondern sagen wir Betonplatten, die wir eine nach der anderen übereinander schichten. So, wie machen wir das? Also machen irgendwo mal einen Kommentar hier, wie immer. Nicht die Einträge von S, die bezeichnen wir wie in allen Algorithmen dieser Farbe bisher mit E1 bis EN. So, und wir gehen dann durch die Liste durch. Das heißt, wir lassen I von 1 bis N laufen und gucken uns also immer das ite Element an. Ja, gut, was machen wir mit dem ithen Element? Wir schauen, welchen Schlüssel es hat und gemäß diesem Schlüssel hängen wir es also hinten an den entsprechenden Bucket an. Das heißt, wir nehmen uns den Schlüssel her, J, sagen wir mal. Und dann nehmen wir den J-ten Eimer. Und hängen EI da als letztes Element hinten dran. Gut, wenn wir das durch haben, dann haben wir also alles in den richtigen Eimer sortiert und müssen am Ende nur noch die Eimer aneinander hängen. So. Das machen wir, indem wir diese Sequenzen einfach konkatenieren. So, was ist von dem Ding die Laufzeit? Keine Ideen. Also wie lange dauert das da? N, danke schön. Nicht? Das dauert O von N. Gut. So, ist also die Laufzeit O von N. Plus K, dankeschön, nicht? Weil hier unten nämlich noch K-Listen aneinander gehängt werden. Das dauert, wenn ich also die Listen schlau implementiert habe, dauert das nochmal O von K. Nicht? Das heißt, wir haben hier insgesamt Zeit O von N plus K. Das zu sagen, macht überhaupt nur dann Sinn, wenn K Teil der Eingabe ist, ja, was also wie gesagt im Buch so ein bisschen unterschlagen wird. Die Laufzeit wollen wir ja angeben in Abhängigkeit von der Eingabe. Wenn K nicht Teil der Eingabe ist, macht das so keinen Sinn. Wenn ich K als konstant gegeben ansehe, ist das einfach O von N. Gut, ja. Also nochmal zur Erklärung, also das hier. Also das N, das kommt von der Schleife und das K kommt von der Konkatenation. Gut. Ja. Nun leistet dieser Algorithmus noch etwas mehr. Oder man kann ihn noch etwas genauer spezifizieren, als dass er nur die Elemente irgendwie geartet in eine korrekte sortierte Reihenfolge bringt, sondern er tut dies auch noch auf möglichst konservative Weise. Und zwar, indem wir immer brav Elemente, die neu reinkommen, hinten an den Eimer anhängen und nicht etwa irgendwo in den Eimer reinschmeißen. Das heißt, bei Elementen, deren Reihenfolge im Prinzip egal ist, die den gleichen Schlüssel haben, bleibt die Reihenfolge dieselbe wie vorher. Halten wir das fest. Weil das Kind irgendwie heißen muss, nennen wir das jetzt Fakt A. Wir brauchen das nämlich später. Also Fakt B wird es nicht geben, aber wer ein besserer Name einfällt, kann ihn ja vorschlagen. Also Fakt A besagt, wenn ich Elemente mit gleichem Schlüssel habe, dann ändert sich deren Reihenfolge nicht. Die bleiben in derselben Reihenfolge wie vorher. So. Das können wir ausnutzen, um noch etwas schneller zu sein. Was meine ich damit? Naja, wir haben jetzt hier O von N plus K. So, wenn ich jetzt als Schlüssel zum Beispiel sowas habe wie, Nachnamen von Personen in Deutschland. Da wir hier nicht in Wales sind, können wir also einigermaßen sicher annehmen, so ein Nachname, der ist nicht länger als 20 Zeichen. So, Das heißt, wir haben schon diese Situation hier, nicht, dass wir die Laufzeit abschätzen können durch n plus Anzahl Schlüssel. Nur die Anzahl Schlüssel, die ist an dieser Stelle dann doch unangenehm groß, 26 hoch 20. Das heißt, da haben wir nichts von. Gut, das heißt, wir gucken uns jetzt als nächstes den Fall an, wo die Anzahl Schlüssel begrenzt, aber ziemlich groß ist und sich darstellen lässt irgendwie als String oder Zahl oder sowas. Das heißt, wir haben also Schlüssel 0 bis k hoch d minus 1, wobei d eben die Anzahl Stellen, sagen wir mal, einer Zahl im K-System ist. Nicht? Also Also d-stellige kr-Zahlen, wenn man so will. Also d-Ziffern, die jeweils von 0 bis k laufen können. So, da gibt es einen Algorithmus, der heißt Radix Sort. Radix Sort ist ebenfalls fürchterlich simpel. Sagen wir mal, diese Zahlen, die werden also hingeschrieben mit Most significant digit first, nicht? Also es werden also Zahlen von BD minus 1 bis B0, nicht? Also, wobei also B0 die am wenigsten signifikante Ziffer ist. Dann. Dann ist Radix Sort einfach iteriertes K-Sort, Ziffer für Ziffer, und zwar anfangend bei der letzten. Also, ich schreibe mal salopp ab LSD. LSD heißt nicht etwa, wie heißt das jetzt, weiß ich jetzt auch nicht mehr, sondern Least Significant Digit. Das heißt also, wir fangen hinten an mit der letzten Ziffer, sortieren erst nach der und hangeln uns dann nach vorne durch. Ja, das machen wir mal als Prozedur. So, das ist jetzt eine Prozedur, die, damit wir hinterher ihre Komplexität anständig messen können, drei Argumente hat. Nämlich diese Zahlen D und K, Anzahl Ziffern und Raum der Ziffern. Und natürlich die Sequenz, die wir sortieren wollen. Da wollen wir nichts drüber zu sagen. So, und wie gesagt, wir sortieren einfach von hinten durch und wenden dabei immer K-Sort an. Das heißt, ja, dass wir alle Ziffern durchgehen, heißt, wir fangen bei 0 an und hören bei d minus 1 auf. Nicht, wie man da oben noch erkennen kann, die vorderste Most Significant Digit, die ist also b d minus 1. Ja, und was wir da machen, ist also jedes Mal einfach K-Sort. Das heißt, wir lassen Ksort auf S los und weisen das Resultat wieder an S zu. Gut, aber wir machen das natürlich jedes Mal mit einem anderen Schlüssel, nicht? Nämlich mit der jeweils Eaton-Ziffer als Schlüssel. Das sage ich jetzt mal hier salopp. By key BI, nicht? Also wir sortieren nach dem mit BI als Schlüssel. Um das jetzt hier formal in unserem Pseudocode reinzuschreiben, müssten wir also hier sowas machen wie Higher Order, wo wir also jetzt diese Key-Funktion als Variable ansehen und an dieser Stelle also die Key-Funktion umdefinieren. So, da ist eine Frage. K. Ja, tun. Was? Ach so, da muss das K weitergegeben werden an Ksort. Genau, sehr richtig. Ja, so. Gut. Ja, und das ist schon der ganze Algorithmus. Was ich jetzt noch dazu schreibe, ist eine Invariante, die uns sagt, warum er funktioniert. Ich schreibe die jetzt mal ans Ende der Schleife, womit also gemeint ist, dass sie so, wie sie dasteht, immer nach dem Schleifendurchlauf gelten soll. Und zwar soll die Invariante sein, S ist sortiert nach dem Schlüssel bestehend aus den letzten I plus 1 Ziffern. Ja. Gut, ich sehe ohne weiteres, dass das nach dem ersten Durchlauf gilt, nicht? Nach dem ersten Durchlauf ist also sortiert nach B0. Das mache ich ja nun gerade. Ja, ich lasse Ksort drauf los und sortiere nach B0. Die Frage ist, warum ist das zum Beispiel nach dem Durchlauf für I gleich 1 sortiert nach B1 und B0? Denn ich sortiere ja nur nach B1 und nehme auf B0 gar keine Rücksicht. Nun, die Antwort ist wegen Fakt A. Ja, nach Fakt A ändert sich die Reihenfolge von Elementen mit gleicher Stelle B1 nicht, ja, mit gleicher Ziffer B1. Und da die vorher nach B0 sortiert waren, sind die hinterher immer noch nach B0 sortiert. Ja, das heißt also, die Invariante wird bewahrt. Nach Fakt A. Wenn es einmal nach der letzten Ziffer sortiert ist, bleibt es nach der letzten Ziffer sortiert. Und so weiter. Ja, versteht man vielleicht besser anhand eines Beispiels. Mache ich das hier? Ja. Beispiel. So, wir sortieren mal dreistellige Schlüssel, nicht? Die Ziffern von 0 bis 9 enthalten. Also lauter schöne bedeutungsschwangere Zahlen, 17, 42, nicht? 6, 6, 6. Ich habe bei mir zu Hause im Keller ernsthaft eine Spülmaschine stehen, die ich nicht mehr benutze, Miele G666, wie die mal auf die Idee gekommen sind. 007, 111, 912, 999. So. Ja, nicht alle Ziffern heißen. Nicht alle Zahlen haben irgendwie einen Witz dahinter, aber immerhin. So. Ja, was machen wir? Wir machen Ksort nach der letzten Ziffer. Also Ksort nach B0. So, was passiert? Also, wenn wir nach der letzten Ziffer gehen, gut, die kleinste letzte Ziffer, die auftaucht, ist die 1. Das heißt, ganz vorne kommt die 111. So, dann kommt die 2, das fängt also hier an mit der 42 und dann kommt hier die 912 und das war's. So, die nächste ist dann schon hier die 6. Dann die 7. Und zuletzt die 9. So, haben wir noch alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, eine ausgelassen. Welche? Ach, die 007 haben wir ausgelassen, genau. Die 007 kommt hier nach der 017. Und dann erst kommt die 999. So. Gut, als nächstes machen wir K-Sort nach der nächsten Ziffer. Ne? Also K-Sort nach B1. Gut, was kommt raus? Also B1 ist die mittlere Ziffer der 3. Da kommt als kleinstes hier die 0. Nur einmal, also 007. Dann kommt als nächstes die 1, das wäre also hier die 111. Dann hier die 912 und die 017. So, dann kommt als nächstes die 4. Was kommt dann? Dann kommt schon die 6. Und als letztes die 9. So, wir zählen wieder nach, ob alle noch da sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fein. So. Ja, letzter Schritt. Also K-Sort nach B0, Quatsch, nach B2. Ja, B2 ist die vorderste Ziffer. Gut, das heißt, die 007 kann da stehen bleiben. Dann kommt diese hier, 017. Und dann hier die 42. So, was gibt es noch? Dann gibt es als nächste Ziffer hier die 1, nur einmal, 111. Dann die 6, hier. So, und die 9 gibt es zweimal, zuerst hier die 912 und dann die 999. Und man sieht hier zum Beispiel im letzten Schritt, ja, diese geht dahin, diese geht dahin. Ich sortiere zwar nach der ersten Ziffer und nehme auf die letzten beiden keine Rücksicht, aber das muss ich auch nicht, denn bezüglich der letzten beiden Ziffern sind die ja schon in der richtigen Reihenfolge. Das sieht man natürlich an beliebig vielen anderen Stellen auch noch. Und was rauskommt ist, jawohl, die korrekte Sortierung der Liste. Zeitverbrauch. Wie lange dauert das? D mal n plus k, dankeschön. Nicht? Denn, naja, hier von dem wissen wir schon, wie lange es dauert. N plus k. Und das ist in der Schleife, für die es genau D Durchläufe gibt. Was anderes tun wir nicht. Also die Invariante ist ja nur ein Kommentar, also die verbraucht keine Zeit. Das heißt, D mal n plus k. So. Ja, da sehen wir, nicht, dass das Ganze natürlich auch irgendwie so ein bisschen geschummelt ist. Nicht? Also wir sehen hier wieder klammheimlich sowas Logarithmisches reinkriechen. Ja, also das d ist ja der Logarithmus der Anzahl Schlüssel. Nicht? Und der einzige Grund, dass wir das jetzt also schneller als n log n können, ist, dass wir genau wissen, dass es nicht beliebig viele Schlüssel gibt. Nicht? Wenn, sobald also sich die Anzahl Schlüssel annähert der Anzahl Elemente der Liste, sind wir genau wieder bei der alten Schranke O von log n mal n. Ne? Ja, wesentlich magischer ist das Letzte, was wir jetzt machen. So, man kann so ein bisschen Heuristik sich dazu denken. Wir haben jetzt iteriertes K-Sort gemacht, wo wir beim am wenigsten signifikanten Ziffer anfangen. Wir könnten das auch umgekehrt machen. Ja, wir könnten sagen, gut, wir sortieren zuerst nach der signifikantesten Ziffer, also fangen von vorne an. Dann dürfen wir nur nicht den Fehler machen, die alle gleich wieder hintereinander zu klatschen, wie das K-Sort am Ende tut, sondern dann müssen wir rekursiv die Buckets, solange wir sie noch getrennt haben, weiter durchsortieren, dann nach der nächsten Ziffer. Nicht? Und dann kriegen wir also so einen Divide-and-Conquer-Algorithmus, der eben nur jetzt als Divide-Prinzip das Übereinstimmen hinsichtlich der ersten Ziffer verwendet. Gut, und das kann man zum Beispiel auch dann machen, wenn es sehr viele Schlüssel gibt. Also sagen wir mal zum Beispiel Fall 3. Die Schlüssel sind gleich verteilte reelle Zahlen in einem Intervall von 0 bis 1. Der einfache Teil war inklusive 0 und exklusive der 1, wobei das hier natürlich keinen echten Unterschied macht. So, wenn ich sage, wir sortieren das nach der signifikantesten Ziffer, dann ist das natürlich nicht so ganz wohl definiert. Ja? Also ich habe ja noch gar nicht gesagt, in was für einem System ich das eigentlich darstelle. Ich bin da jetzt mal großzügig. Ich nehme mal als Anzahl Ziffern in Anführungsstrichen einfach die Anzahl Einträge meiner Liste. Also ich bin da flexibel, ja, und wechsle einfach das Darstellungssystem, je nachdem wie lang meine Eingabeliste ist. Was heißt das dann, nach der signifikantesten Ziffer zu sortieren? Naja, dann habe ich natürlich n Buckets, nicht? Wenn also n die Anzahl Ziffern ist. Ja, was ist dann der Schlüssel, die erste Ziffer? Das ist diese Zahl hier. Ich nehme den Schlüssel, wie er ist, Zahl zwischen 0 und 1. Ich nehme ihn mit n mal und nehme davon den Floor. Das ist die erste Ziffer in der n-Darstellung, also der Darstellung zur Basis n dieser Zahl hier zwischen 0 und 1. Gut, und danach mache ich dann eben K-Sort. So, dann habe ich meine Buckets, die also alle die erste, also überein, also die schon sortiert sind praktisch, also gemäß dieser ersten Ziffer. Und die sortiere ich dann irgendwie. So, das heißt, wir haben also folgenden Code. Passt der noch hier hin? Nein, der passt da nicht hin. Also machen wir unser lustiges Beispiel weg. So, der entsprechende Algorithmus, den ich da gerade sehr grob beschrieben habe, der heißt Uniform Sort, eben nach der Annahme, die er über die Schlüssel macht. So, der hat jetzt nur ein Argument, nämlich die Eingabeliste. Also Seek of LM und er gibt wieder aus. Eine weitere Liste. Gut, ja, was macht er? Er guckt erstmal, wie lang ist die Eingabeliste? N. So, N ist jetzt die Anzahl Ziffern, also die Basis des Systems. Dann brauche ich noch meine Buckets, das heißt, ich initialisiere mir ein Array. Das ist genau wie vorhin, nicht? Das also enthält am Anfang lauter leere Listen. Ist vom Typ Array 0 bis k-1. Na, so schreibt man das. Von Seek of Alan. Ja. Gut, und jetzt machen wir Bucket Sort. Nur ich kann deswegen nicht einfach jetzt K-Sort aufrufen, weil K-Sort mir am Ende die Buckets konkateniert. Das will ich nicht. Das heißt, wir müssen also praktisch hier den Anfang von K-Sort nochmal abschreiben. Das heißt, ich gehe die Einträge in S durch, die heißen wieder E1 bis EN, im EN schreibe ich jetzt nicht jedes Mal hin, Ja, da muss ich mir wieder den passenden Schlüssel verschaffen, nicht? Den muss ich mir dieses Mal so ein bisschen kompliziert ausrechnen, da oben steht es noch. Also, nicht? Der Schlüssel, den ich mir angucke, ist floor von eigentlichen Schlüssel mal n. Und gemäß diesem Schlüssel hänge ich also mein aktuelles Element AI an den entsprechenden Bucket. Da ist eine Nachfrage.
Wo kommt das A in dem Array erstellen her?
Das ist natürlich Quatsch. N. Danke. So. Ich mache dasselbe, wie ich da bei Bucket Sort oder bei Case Sort auch schon gemacht habe. Ich hänge also einfach hinten mein aktuelles Element i an den richtigen Bucket, nämlich den zur ersten Ziffer in seiner n-ären Darstellung. Gut. Ja, ich will jetzt aber nicht nur nach dieser ersten Ziffer sortieren, sondern ich will eben vollständig sortieren nach meinen Schlüsseln. Das heißt, ich muss die Buckets noch durchsortieren. So, die Buckets laufen von 0 bis n-1. So, ich unterstelle, ich habe eine Funktion sort, die mir also irgendwie eine Sequenz sortiert. Ist mir völlig egal, wie die arbeitet, solange die also höchstens quadratisch läuft. Also kann man meinetwegen Insertion Sort oder Selection Sort oder irgendwas nehmen. So, und dann geben wir jetzt am Ende das Resultat zurück. Das ist wie bei K-Sort auch schon die Konkatenation der Buckets. So, wenn man sich jetzt anguckt, das Worst-Case-Verhalten dieses Algorithmus, dann ist das unspektakulär. Man kann zeigen, soll uns hier gar nicht interessieren, dass das läuft in, im Wesentlichen n log n. Das kennen wir ja schon. Das eigentlich Überraschende ist dieses hier. Der kann weg. So, das formulieren wir als Satz. Ich wiederhole der Vollständigkeit noch einmal, halber noch einmal die Annahme. Also wenn die Schlüssel, wie eingangs gesagt, gleich verteilt in dem Intervall von 0 bis 1 sind, als reelle Zahlen. Dann können wir was sagen über die Komplexität unseres Algorithmus Uniform Sort, und zwar über seine erwartete Laufzeit, und die ist O von N. So, das ist jetzt nicht mehr so geschummelt wie die vorigen Ereignisse. Ja, also es kann jedes Element einen anderen Schlüssel haben. Im Gegenteil, es gibt sogar fürchterlich viele Schlüssel, reelle Zahlen. So, jetzt mal Diskussionsrunde. Ist das eigentlich ein unmittelbar für tatsächliche Algorithmen relevantes Resultat? Alle glücklich damit? Kurz gesagt, gibt's das? Ja.
Diese N-Buckets klingen irgendwie unangenehm für die Praxis. Also
ja, es geht. Da muss ja nicht viel rein. In die Buckets, da kommen ja immer noch insgesamt nur N-Elemente rein.
Ja, es ist ja trotzdem ein Out-of-Place-Overhead im Rücken irgendwie.
Ja, also in-Place ist das nicht so ganz leicht, das stimmt. Aber ich meine, gut, da haben wir halt Speicherplatzverdopplung. Also im Allgemeinen, also wenn wir eine Liste der Länge n in Speicher kriegen, dann haben wir auch nochmal so eine Liste frei. Ne? Also kriegen wir noch hin meistens. Nee, also ich rede nicht über den Algorithmus, ich rede über die Annahmen, die er macht. Also wenn Sie in einer solchen Situation wären, also da schmeiße ich Ihnen das als Problem vor. Hier haben wir also gleich verteilte Schlüssel, reelle Zahlen aus dem Intervall 0 bis 1, was weiß ich, auf irgendeinen Normwert normierte Geschwindigkeiten von Fahrzeugen oder sowas. Ja? Und bitte Sie dafür einen Sortieralgorithmus zu implementieren. Was tun Sie dann? Also insbesondere, wie deklarieren Sie den Typ der Einträge? Da speichern Sie die reelle Zahl, ja? Was? Ja, nicht? Das ist eine gute Frage. Wie ist das gleich verteilt genau gemeint? Nicht? Das ist also mal die erste Nachfrage, die durchaus berechtigt ist. Das definiere ich Ihnen jetzt. So, gleich verteilt heißt, ja, wir sind in einer komplizierteren Situation als vorher. Wir haben hier nicht mehr ein diskretes W-Maß, so wie wir bisher drüber geredet haben, sondern wir reden über einen überabzählbaren Raum, nämlich der reellen Zahlen zwischen 0 und 1, das Kontinuum. Da können wir nicht mehr einfach sagen, wir nehmen als die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses die Summe der drin vorkommenden Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse, denn die müssen einfach alle 0 sein, das geht sonst nicht. Sondern ich muss von vornherein sagen, ich definiere die Wahrscheinlichkeit nur auf, also von vornherein auf Teilmengen des Ergebnisraums, also auf Ereignissen. Das heißt, ich habe eine Funktion p, die gibt mir also für ein Ereignis eine Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1. Das kann ich nicht für alle Ereignisse machen, beziehungsweise ich nenne einfach nicht alles ein Ereignis. Ich kann das nicht so definieren, dass es also konsistent definiert ist für alle Teilmengen des Intervalls 0 bis 1. Es gibt immer Teilmengen, für die ich das nicht definieren kann, die nennt man dann nicht messbar. Soll uns hier auch im Detail nicht interessieren. Also für eine sogenannte Sigma-Algebra. Und das Ganze wird erzeugt. Durch Wahrscheinlichkeiten von Intervallen, also ich nehme hier die Ereignisse so, dass ich sie praktisch erzeuge aus solchen Intervallen, gut, wen es genau interessiert, also durch Komplementbildung und abzählbare Durchschnitte und Vereinigungen. Und für ein solches einfaches Ereignis ist die Wahrscheinlichkeit schlicht und einfach b minus a. Nicht, weil das Zahlen zwischen 0 und 1 sind, ist b minus a auch eine Zahl zwischen 0 und 1. Und man kann sich überzeugen, dass das also brav hinhaut. Und das heißt eben gerade, ja, also das, wenn ich das hier so habe, ja, hier ist das Intervall von 0 bis 1, sagen wir, hier ist die Zahl a, hier ist die Zahl b. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach die Länge des Intervalls. Ja, das heißt, in dem Sinne ist die Verteilung gleich verteilt. Ja, es ist uniform. Ich habe keine bevorzugten Elemente, sondern die Wahrscheinlichkeit so eines Intervalls hängt nur davon ab, wie groß es ist gewissermaßen. So, das ist die Gleichverteilung. Nicht? Also mit anderen Worten, ja, nicht? Also ich habe sowas, was man mit Fug und Recht eine Gleichverteilung nennen kann, auch wenn es nicht dem entspricht, was wir im diskreten Fall eine Gleichverteilung genannt haben. Gut. Ja, damit ist also erklärt der Begriff Gleichverteilung. Sind jetzt alle glücklich? Ja, das eigentliche Problem ist, ich rede hier über Dinge, die ich im Computer gar nicht speichern kann. Nicht? Also wenn das reelle Zahlen zwischen 0 und 1 sind und ich also mit beliebigen reellen Zahlen zwischen 0 und 1 rechnen muss, dann die kann ich natürlich nicht abspeichern. Das sind unendlich lange Dezimalbrüche. Kann ich vergessen. Nicht umsonst heißt der Datentyp, wo man das abspeichert, nicht mehr wie früher Real, was zu unangenehmen Verwechslungen führt, sondern typischerweise Float oder Double oder sowas, was also ganz klar darauf hinweist, dass das eine endliche Annäherung an eine reelle Zahl ist. So, nicht? Und dann, das heißt, der Computer, der projiziert uns dieses Kontinuum wieder zurück auf irgendeine diskrete Welt. Und es ist also überhaupt nicht klar, wie sich diese Gleichverteilung auf den reellen Zahlen, die ich hier unterstelle, wieder zurückprojiziert auf eine Verteilung zum Beispiel auf endlich vielen Floats. Ich würde mal unterstellen, typischerweise keine Gleichverteilung. Ja? Nicht? Das heißt, das ist also ein Resultat, was im konkreten Fall eher so ungefähr gilt. Nicht? Aber hier in dieser abstrakten Welt, wo wir also so tun, als könnten wir ernsthaft in einem Computer nach reellen Zahlen als Schlüssel sortieren, was wir in Wirklichkeit definitiv nicht können, dann klappt das. So. Ja, das müssen wir jetzt noch beweisen. So, nun also der Beweis dieses insgesamt doch trotz seines Mangel an Realismus erstaunlichen Faktums. Wir definieren uns, da wir es ja nun mal mit der Berechnung eines Erwartungswertes zu tun haben, erstmal ein paar Zufallsvariablen. Also groß T soll jetzt mal die Zeit sein, die der Algorithmus gegeben eine bestimmte Eingabe tatsächlich braucht. So, und TI soll sein die Zeit, die er braucht, um den Eaton Bucket zu sortieren. Also im Wesentlichen sieht man ja, was der Algorithmus für Zeit braucht. Er hat also hier eine Schleife, die er n-mal durchläuft, wo er relativ harmlose Dinge tut, insbesondere in konstanter Zeit. Und das Einzige, was nicht so ganz absehbar ist, wie lange dauert dieser abschließende Sortierschritt hier, wo er also seine n-Buckets nochmal durchsortieren muss. So. Das heißt, wenn ich jetzt den Erwartungswert von T ausrechnen will, das ist unsere Zielgröße, nicht die erwartete Laufzeit. Das ist also einmal diese erste Schleife, O von N, plus das, was er für die Buckets braucht. So, ich gönne mir mal jetzt mittlerweile mal die Auslassung des Schritts, wo ich jetzt die Summe durch den Erwartungswert kommutiere. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Der Erwartungswert ist linear, also kann ich ihn gleich unter die Summe ziehen. Das ist also die Summe der Erwartungswerte für diese TI, also die Zeiten, die er braucht, um den Eaton Bucket zu sortieren. So, und wenn ich mir das jetzt angucke, die Buckets sind natürlich vollständig symmetrisch. Ja, das ist die eine Stelle, wo jetzt meine Annahme zum Tragen kommt, dass ich hier Gleichverteilung habe. Nicht? Das heißt insbesondere, in welchem Bucket ein Element jetzt landet, was reinkommt, das ist gleichverteilt. So, nicht? Das heißt, die Erwartungswerte für diese TI, die sind alle gleich, einfach aus Symmetriegründen. Das heißt, ich kann mir einfach T0 angucken, davon den Erwartungswert ausrechnen und mal n nehmen, dann habe ich diese Summe. Nicht? Das hier per Gleichverteilung. So, ja, gut, jetzt müssen wir uns angucken, wie lange dauert das nun also hier zu sortieren. Nun, das hängt natürlich davon ab, wie viele Elemente jetzt hier im Eaton Bucket gelandet sind. Gut, und dann nehme ich da irgendeinen Sortieralgorithmus und ich bin jetzt ganz konservativ. Also wie gesagt, wie eingangs gesagt, das kann meinetwegen Insertion Sort sein. Wir gehen davon aus, dass das also sogar quadratisch lange dauert. Ja, das heißt, konservativ nehmen wir T0 als O von B0 Quadrat, wobei B0 die Größe des nullten Buckets ist, also Groß B0 ist die Anzahl der Einträge in klein b von 0. Wohlgemerkt, das ist selbst wieder eine Zufallsvariable. Es hängt eben vom Zufall ab, wie viele Elemente im nullten Bucket landen. Ja, gucken wir uns jetzt dieses B0 mal genauer an. Ja, wie gesagt, Anzahl der Elemente im Eaton Bucket, im Nullten. Das ist also die Anzahl der Indizes J, sodass EJ in diesem Bucket landet. Das hängt wiederum ab von dem Schlüssel von EJ. Und zwar landet EJ im nullten Bucket genau dann, wenn der Schlüssel in diesem Intervall hier liegt, von 0 bis exklusive 1 durch n. Nicht? Dann ist die erste Ziffer der n-Ehren-Darstellung von diesem Schlüssel 0. Gut, die Frage ist, wenn wir uns jetzt dieses hier angucken, das ist ja wiederum ein Ereignis hier. Ja, das EJ ist selber auch eine Zufallsvariable. Und wir fragen uns also, wie wahrscheinlich ist es, dass der Schlüssel von EJ in diesem Intervall 0 bis 1 durch n landet? Na ja, gut, das sagt uns wieder die Gleichverteilung. Nicht? Also, nicht? Wir haben gesagt, die Schlüssel sind gerade gleich verteilt auf 0,1. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit hier ist, wie da oben definiert, einfach die Länge des Intervalls, also gleich ein Entel. Gut. Ja, Gut, wenn wir diese Einsicht haben, was also wie wahrscheinlich es ist, dass also ein einzelner Schlüssel in diesem Intervall landet, gut, dann rechnen wir als nächstes mal aus, was der Erwartungswert ist für die Größe dieses nullten Buckets. Wir fangen damit an, dass wir uns fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Größe des Buckets ein bestimmter Wert i ist. So, das ist jetzt für die, die es kennen, die Binomialverteilung. Ja, wir haben also n Experimente nacheinander, wo wir eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit haben, nämlich Erfolg, dass also das Element in unserem Bucket landet. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist 1 durch n. Und wir wollen also wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau i Elemente am Ende in unserem Bucket landen. Also wir genau i mal Erfolg haben. Naja, das heißt, wir haben i mal von n malen Erfolg. Wir haben also eine Teilmenge der Indexmenge von 1 bis n der Größe i. Von solchen Teilmengen gibt es n über i Stück, Binomialkoeffizient. Ja? Das ist also ein Faktor n über i, jetzt kombinatorisch gesehen. So, und dann müssen wir wissen, wie wahrscheinlich ist es, also jetzt haben wir praktisch festgelegt, welche i-Elemente jetzt genau in dem Bucket landen, und wir müssen also sagen, wie Wahrscheinlichkeit ist es jetzt für jedes einzelne dieser i-Elemente in dem Bucket zu landen. Gut, und die Wahrscheinlichkeit ist diese hier. Einmal habe ich Wahrscheinlichkeit 1 durch n, dass ein Element im Bucket landet. Es sollen also i sein, das ist also das hier hoch i, weil ich ja annehme, dass die alle unabhängig verteilt sind, die Schlüssel. Das sollte man den Satz gleich nochmal reinschreiben. Nicht? Also wir nehmen natürlich an, dass die Schlüssel nicht nur gleich verteilt sind, sondern auch innerhalb der Liste unabhängig. So, und das andere, naja, wir wollen, dass es genau i und nicht mindestens i ist. Das heißt, wir wollen also auch, dass die anderen n minus i Elemente nicht in dem Bucket landen. Dann nehmen wir also die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus 1 durch n und das hoch n minus i, weil eben n minus i Elemente übrig sind. So, nicht, das ist auch Standard, nicht, wie gesagt, Stichwort Binomialverteilung, wenn Sie es auf Wikipedia nachschlagen wollen. Gut. Ja, und jetzt fangen wir an, das abzuschätzen. Und zwar, das hier nochmal zur Erinnerung. Ist ja N-Fakultät durch I-Fakultät mal durch, N-Fakultät durch I-Fakultät mal N minus I-Fakultät. Nicht? Das ist dieser Binomialkoeffizient. Gut, was bekommen wir da raus? Naja, wir machen nichts falsch. Das ist jetzt richtig hier. Moment. Also ich schreibe erstmal die Abschätzung hin und dann argumentieren wir, warum das stimmt. Also das behaupte ich, ist kleiner gleich. Ist kleiner gleich N-Fakultät durch, N hoch I durch I-Fakultät mal 1 durch N-Fakultät. So, da habe ich einfach etliches weggelassen. Ja, also ich habe einmal das hier weggelassen. Ja, das sind lauter Faktoren, die alle kleiner als 1 sind. Wenn ich die weglasse, wird es größer. Okay, das habe ich noch weggelassen. Dieses Ding habe ich drin behalten. Ja, das hier kann man zwar nicht gut lesen, aber nicht. 1 durch n hoch i ist gerade das hier. So, dann habe ich hier n minus i Fakultät weggelassen im Nenner. Das macht es sicher größer. Und dann habe ich hier aus n Fakultät durch n minus i Fakultät. Wenn ich das kürze, bleiben i-Zahlen über, die alle höchstens n sind. Das heißt, das kann ich durch n hoch i ersetzen. Ja? So, nicht? Das ist also eine einfache Abschätzung. N hoch i durch i-Fakultät mal 1 durch n hoch i. Gut, da kann ich nochmal kürzen. Ja? Das ist also gleich 1 durch i-Fakultät. Und dafür haben wir gesehen eine Abschätzung. Nämlich, dass N-Fakultät mindestens n durch e hoch n ist. Und das können wir jetzt hier 1 durch i Fakultät haben, dann haben wir, wird aus dieser unteren Abschätzung natürlich eine obere Abschätzung. Das heißt, das hier ist kleiner gleich Kehrbruch i durch e, das Ganze hoch i. So, schreib mal dran, siehe oben. Ja, haben wir schon gesehen. Gut. Ja, und für die letzte Rechnung mit dem Erwartungswert selber brauchen wir noch eine neue Tafel. So. So, wir müssen uns angucken den Erwartungswert von B0 Quadrat. Nicht? Das ist das, was. Wo steht es denn jetzt mal noch? B, das kann doch nicht weggegangen sein. Da. Nicht? Also das ist das, was uns die Abschätzung für T0 bestimmt, was wiederum mit n mal genommen die Abschätzung für T uns bestimmt. Gut, also e von B0 Quadrat. Gut, der Erwartungswert ist Summe über mögliche Werte mal jeweilige Wahrscheinlichkeiten. So, mögliche Werte von B0 Quadrat, naja, mögliche Werte von B0 sind 0 bis n, nicht? Also es kann keine bis, wenn wir Pech haben, alle Elemente in B0 landen. B0 Quadrat ist dann jeweils i Quadrat. Ja, mal die Wahrscheinlichkeit, also mal p von B0 gleich i. Gut, das haben wir nun eben nach oben abgeschätzt und das können wir natürlich in dieser Summe auch tun. Das heißt, wir bleiben gleich bei derselben Summe und schätzen hier diese Wahrscheinlichkeit, dass B0 gleich i ist, ab durch e durch i hoch i. Gut. Ja, jetzt nehmen wir diese Summe auseinander in die ersten 3 Summanden und die restlichen. Warum tue ich das? Naja, ich möchte das hier abschätzen als geometrische Reihe oder durch eine geometrische Reihe. Dazu muss ich aber bis an die Stelle kommen, wo i so groß ist, dass e durch i kleiner als 1 ist, sonst habe ich nichts davon. Naja, und e durch i ist kleiner als 1, sobald i gleich 3 ist. Nicht? Das heißt, wir haben also diesen ersten Teil, nicht? Von, also für i gleich 0, 1 und 2 und dann den Rest ab 3. Ja, und den ersten Teil, den schreibe ich gar nicht mehr hin, der ich will ja nur bis auf asymptotisches Verhalten und der erste Teil, die ersten 2 oder die ersten 3 Summanden, ist ja eine Konstante. Nicht? Das ist also kleiner gleich O von 1 plus so. Jetzt ziehe ich hier mal e Quadrat nach vorne, weil sich ja hier i Quadrat gegen i kürzt. Das heißt, um hier wieder auf einheitliche Form zu kommen, nehme ich e Quadrat auch noch raus. Und ich bin großzügig. Statt bis n summiere ich jetzt bis unendlich. So. Okay, was innen stehen bleibt, ist, nachdem ich also das i Quadrat gekürzt habe und e Quadrat nach vorne gezogen habe, e durch i jetzt nur noch hoch, jetzt kollidiert das hier so ein bisschen, nur noch hoch i minus 2. So. Ja, das schätze ich nochmal ab. Das i-Quadrat habe ich hier gegen gekürzt. Dadurch wird hier aus i, i minus 2. Ja? Moment. Klar, Moment. So, das war die Korrektur. Was war die Frage? Geht das? Ja, das stimmt. Ja. Machen wir eine Konvention. Der zufolge e hoch e durch 0 hoch 0 gleich 1 ist. Ja, alternativ, wer das nicht mag, der kann in der Abschätzung direkt von hier nach da springen. Nicht? Also die ersten drei Summanden auch dieser Summe hier sind O von 1. Nicht? Und ab I gleich 3 habe ich kein Problem mehr. So, gut, das schätze ich jetzt ab. Das ist also O von 1 plus E Quadrat mal. So, jetzt, wie gesagt, der Grund, dass ich hier diese Summe erst bei i gleich 3 anfangen lassen will, ist, dass ich also hier i nach unten durch 3 abschätzen kann jetzt, mit anderen Worten im Kehrwert nach oben. Das heißt, das ist jetzt also Summe über i gleich 3 bis unendlich e durch 3 hoch i minus 2. So, nicht? E durch 3 war der Witz, ist echt kleiner als 1. Ja, was ich jetzt hier habe, ist eine geometrische Reihe, die konvergiert. Ja, mehr muss ich nicht wissen, also ich will auch gar nicht wissen, wohin die konvergiert. Wenn sie konvergiert, ist sie O von 1. Gut, und das war es im Wesentlichen. Nicht? Es folgt E von T ist gleich O von n mal Erwartungswert von B0-Quadrat. Und da das hier O von 1 ist, ist das insgesamt O von n. Fertig. So, damit sind wir mit ein bisschen Reservezeit jetzt mit der Algorithmik insgesamt durch. Das heißt, wir können jetzt noch Fragestunden machen, bis zu einer Viertelstunde, wo Sie also alles fragen, was Sie immer schon mal über Algorithmik wissen wollten. Oder auch das fragen, was Sie bisher hier in der Algorithmik nicht verstanden haben, natürlich, und in Wirklichkeit noch nie wissen wollen. Ja, also ich sehe dann einen doch vorwiegenden Wunsch, erstmal früher Feierabend zu machen für heute. Den kann ich mich anschließen. Also wir sehen uns nächsten Mittwoch und fangen da an mit Komplexität von Problemen.